Willkommen zurück bei Words of the Future. Heute wieder mit Nico nach langer Zeit.
Hallo zusammen. Ich habe gar nicht mehr genau im Überblick, wer die in der letzten Folge mit dabei war. Wahrscheinlich Florian oder?
Ja, ich glaube, die
Ah, okay.
letzten 3 Folgen waren mit Florian.
Ah,
Du warst
okay.
jetzt länger beschäftigt. Ich meine, ich habe dir beim letzten Mal auch eine Folge zu Energie und Transport versprochen, aber das
Ja.
müssen wir verschieben. Es
Ja.
gibt nämlich ganz viele Neuigkeiten.
Ja, dann ist ja eigentlich schon relativ sinnvoll, dass wir erstmal auf die Neuerungen eingehen, weil Energie und Transport können wir uns dann ja schön danach mit beschäftigen.
Ja, ich glaube, die letzten paar Folgen, die ich gemacht habe, waren auch mehr newsorientiert, aber es passiert auch aktuell viel. Wir
Ja.
hatten 2 große Events, einmal Nvidia und einmal Microsoft. Und wir hatten ein paar Announcements von OpenAI. Unter
Bei
anderem haben
Nvidia,
die,
also bei Nvidia habe ich gehört, die wollen einen eigenen CPU-Chip entwickeln. Stimmt das?
Die haben so viele Custom-Chips rausgebracht für Supercomputer und verschiedene Konfigurationen von Supercomputern für AI-Training. Das ist so crazy, was die Dinger können.
Ja, sollen wir einfach damit direkt mal anfangen?
Ja, dann lass uns mit Nvidia starten. Hast du mitbekommen, dass nach dem Announcement die Nvidia-Aktie so durch die Decke gegangen ist?
Nee, da habe ich absolut keine Ahnung vom Aktienmarkt aktuell.
Nvidia wurde einfach innerhalb von einer Woche zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt, über 1 Billion Dollar, glaube ich.
Nur wegen des Announcements?
Ja, und dem ganzen AI-Hype.
Ja.
Die profitieren davon halt am meisten, weil die Hardware von Nvidia am besten dafür geeignet ist, beziehungsweise auch
Okay.
deren
Also
Software.
hat Nvidia da quasi so ein bisschen Monopol drauf? Kann AMD da nicht mithalten?
AMD Hardware ist auch gut, aber die haben halt weniger Fokus auf AI und viele der Software-Optimisierung, Optimisierung auf Deutsch? Optimization.
Ja.
Ja, viel an Software fürs Training von AI-Models ist optimiert für Nvidia-Karten, weil die schon länger dann Marktführer sind. Und die haben auch viele Partnerschaften mit OpenAI, Microsoft und so weiter.
Okay.
Und die trainieren auch viele eigene Models. Also die machen sehr viel im Bereich AI-Software für so, ja, Frame Prediction, dass die
Ich wollte
nicht so
gerade
viel
sagen,
rendern
hier
müssen.
ganz
Ja.
klassisch ist ja dann AI Upscaling.
Genau, und die machen ja auch viel mit so, die arbeiten mit Unreal Engine zusammen an so Sachen, das haben die vorgestellt, hier diese neuen Unreal Engine 5 Sachen mit realistische Muskeln, realistische Haare, realistische Haut,
Jetzt könnt ihr ja dreimal raten,
Raytracing.
worauf sich das Realistische noch alles erweitern lässt. Wir wissen ja,
Aber
wie
es
das
ist
Internet
echt
ist.
crazy, die haben auch eine Demo gezeigt. Die integrieren jetzt Language Models für NPCs. Das heißt, du gehst in so eine Bar
Ich habe das
und
gesehen, das
redest.
gibt es eine
Ja.
Skyrim-Mod für, oder?
Ja, aber das kommt jetzt von Nvidia direkt für die Engine, für die Entwickler, dass du mit NPCs einfach reden kannst, ganz natürlich.
Boah, also das finde ich mega cool, wie immersiv die Spiele dann werden müssen.
Ja, ist verrückt. Und es sieht dann auch noch aus wie Filmmaterial, weil es so realistisch gerendert ist. Das wird schon sehr verrückt.
Aber ist das dann so, dass man da auch wieder exponentiell stärkere PCs quasi für braucht, oder?
Nein, es wird alles auf Nvidia-Servern gerendert und
Okay,
berechnet.
also wird quasi, auch wenn man ein Singleplayer-Spiel spielt, wird quasi trotzdem immer ein Stream, wie bei so einem Spiele-Streaming-Service benötigt.
Ja,
Okay.
weil im Hintergrund muss halt echt viel gemacht werden mit Spracherkennung, Sprachausgabe, Language Model. Ich meine, Nvidia-Server sind dafür super, aber das schafft kein Consumer-PC.
Ja.
Aber es ist schon echt cool. Ich frage mich, wie das dann abläuft, wenn du mit NPCs für so Quests redest, ob du die dann irgendwie so Prompt-Injection machen kannst und die irgendwie dazu bringen kannst, dir Sachen zu verraten, die du noch nicht wissen
Das ist
darfst.
cool, ne? Wenn man dann irgendwie so Geheimnisse rausfinden könnte oder sowas.
Ja, oder du kannst sie dazu bringen, dass die Persönlichkeit total spinnt.
Vor allen Dingen könnte das Spiel ja auch, ich meine, wenn man sich jetzt mal so ein normales Rollenspiel anguckt, hast du ja oft dann in diesen Dialogen oder so einfach nur 3 oder 4 Optionen. Und dadurch ist dann ja im Prinzip auch die Story und der Outcome von allem so ein bisschen vorherbestimmt. Aber das würde dadurch, könnte man das ja dann, könnte jeder sein komplett eigenes Spielerlebnis haben.
Ja, ist schon cool, was da mitgemacht werden kann. Ja, und wie gesagt, gerade für so AI-Training und so, Nvidias Superrechner ist so krass. Also ich glaube, wenn, je nachdem, wie viel die produzieren können und wenn das in den nächsten Monaten verkauft wird und installiert wird bei OpenAI, Microsoft etc., dass wir gegen Ende des Jahres viele Firmen sehen werden, die in der Lage sind, Modelle wie GPT-4 oder noch größer zu trainieren.
Ist denn aktuell Chipknappheit immer noch eins der Probleme, oder?
Und das ist ein guter Übergang. Sam Altman hat vor kurzem ein Interview gegeben, wo es ein bisschen um die Zukunft von ChatGPT geht für die nächsten Monaten. Und der hat erzählt, dass die aktuell ein echtes Problem haben mit Chips, dass da viel fehlt. Zum Beispiel GPT-4 ist ja aktuell selbst für Plus-Subscriber noch limitiert auf 25 Nachrichten alle 3 Stunden. Und für kostenlose Nutzer überhaupt nicht zugänglich. Und einer der Hauptgründe ist, dass die einfach nicht genug Hardware haben, um das für die ganzen Nutzer bereitzustellen.
Aber liegt das Problem der Chipknappheit in, dass die Ressourcenbeschaffung dafür einfach nicht schnell genug ist? Oder wo liegt da das Problem?
Die Produktion ist aufwendig, die Dinger sind teuer. Es gibt halt einfach nicht so viele Fabriken auf der Welt, die das herstellen können. Und bis vor kurzem gab es ja auch noch nicht so viele Abnehmer für ultraleistungsstarke Chips. Gerade im Grafikbereich. Dass AI-Training so ein Massenphänomen ist, ist ja noch nicht so lang.
Ja. Stellt Nvidia die Chips selber her oder beziehen die auch?
Boah, ich weiß gar nicht, wie die Kette da ist. Ich nehme an, die kriegen ihre Waiver auch von TSMC oder dergleichen. Aber was genau Nvidia alles selber macht und was geoutsourced ist, weiß ich nicht.
Ja. Dann lass uns nochmal kurz zu der Präsentation quasi von Nvidia zurückkommen. Gab es dann noch weitere, was mich jetzt besonders interessiert, Gaming-bezogene News, die du droppen könntest hier? Oder geht alles andere mehr in die Forschungs- und Entwicklungsrichtung?
Ja, eher das. Also Gaming gab es halt die Präsentation mit diesem System für NPCs. Bisschen übliche mit Unreal Engine zusammen, was man so grafisch machen kann. Die Haardemonstration war richtig cool, was die mit Haaren machen können. Die können jedes einzelne Haar einzeln simulieren.
Schon ganz cool. Da explodiert ja irgendwann jeder PC.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass immer mehr Richtung Cloud Computing geht, dass viel der Hardwareleistung ausgelagert wird. Da muss aber
infrastrukturtechnisch noch ziemlich was gemacht werden, zumindest hier in Deutschland.
Ja. Ach, und um nochmal kurz auf das Interview zurückzukommen. Sam Altman hat auch angekündigt, dass wenn sie dann jetzt bald die Nvidia-Chips haben und ihre Hardware verbessert haben, dass dann auch so Sachen wie GPT-4 mit 32.000 Token Kontext ausgerollt wird an die Nutzer und dass sie versuchen werden, GPT-4 für Entwickler und Nutzer günstiger zu machen. Das soll kommen, dass das alles ein bisschen zugänglicher ist. Wobei Multimodalität, also dass man Bilder als Eingabe nutzen kann, erst wahrscheinlich nächstes Jahr kommt. Das dauert doch ein bisschen.
Okay.
Und es gab noch ein anderes Aktienevent neben Nvidias Explosion. Das fand ich ein bisschen erschreckender. Viele Aktien sind abgestürzt, nachdem Journalisten in Anführungszeichen Artikel geschrieben haben über ein Bild von einer Explosion am Pentagon.
Okay, ein AI-generated Bild quasi.
Ja, und so traurig, dass Journalisten nicht das Medienverständnis haben, da mal zu checken.
Uff.
Das ist schon erschreckend, oder?
Dass da keiner
überprüft.
Ja. Wahrscheinlich hat eine Zeitung ein Journalist das quasi als erstes rausgehauen und dann hat jede Zeitung gedacht, komm schnell, jetzt ist gerade noch brandaktuell, ein paar Artikel raushauen, aber irgendwie ein Faktencheck. Wahrscheinlich komplett fehl am Platz da gewesen.
Ja, da verliert man wirklich das Vertrauen in die Medien. Ich frage mich, ob das geplant war von demjenigen, der das Bild generiert hat, ob das aktiv genutzt wurde, in der Hoffnung, ja, jetzt mache ich ganz viel Geld mit Aktien, oder ob das einfach nur irgendein dummer Junge war, es witzig fand und irgendein Vollidiot hat es dann gepostet und für echt gehalten.
Ich vermute sogar irgendwie, es war Letzteres.
Wahrscheinlich schon. Aber es schließt ja nicht aus, dass es in Zukunft ähnliche Versuche geben wird, aktiv und bewusst.
Aber vielleicht haben die Journalisten dann jetzt langsam mal ein bisschen draus gelernt und es passiert zumindest nicht mehr so schnell.
Ich habe nicht so viel Hoffnung.
Ja, Max, man muss auch manchmal an das Gute im Menschen glauben.
Ja. So, dann gab es 2 andere Sachen von OpenAI, die announced wurden. 2 Programme, wo OpenAI Geld bietet für Forschungsteams, die einmal eine Lösung finden, wie man demokratisch global darüber entscheiden kann, was die Grenzen für Language Models sein sollen.
Ja.
Also irgendein System, wie Nutzer darüber abstimmen können, ob zum Beispiel Language Models Nutzern erklären dürfen, wie man Drogen herstellt oder so.
Das oder ist aber, das, also dazu möchte ich erstmal gerade eine Frage stellen. Liegt das daran, dass es für AI und Language Models und so irgendwie schon so Gesetze gibt, dass da die Menschheit demokratisch was mitentscheiden muss? Oder sagt OpenAI sich, wir bieten das an, wir möchten jetzt quasi mehr oder weniger jeden an der Entscheidung teilhaben lassen können, weil es auch mehr oder weniger jeden betrifft?
Es ist, in erster Linie geht es von den Forschungsteams aus, insbesondere den großen. Hab ich da in der letzten Folge drüber geredet? Es gab so ein Treffen, das ist der heilige Gral der Verschwörungstheoretiker, so ein Treffen von Superreichen und Wissenschaftlern, so Level Bill Gates, Sam Altman, die ganzen Reichen und Mächtigen, haben sich getroffen, um über AI zu debattieren. Und ich nehme an, da wird sowas dann entschieden, dass man versucht, das global und demokratisch zu lösen.
Okay.
Das ist schon erschreckend. Es gibt viele Menschen, die einfach Firmen führen, die mehr Macht haben als Staaten.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch.
Also es gibt wirklich Menschen, die haben um ein Vielfaches mehr Geld als Länder.
Ja, also ich meine, man muss sich nur mal gefühlt ein Drittel der Länder in Afrika angucken und dann hast du eine Firma oder einen Mann wie Bill Gates oder sowas und er könnte sich quasi das halbe Land kaufen.
Ja, nicht nur das halbe. Ja.
Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch jedes Nachbarland noch mit.
Ne? Jeff Bezos könnte wahrscheinlich komplett Afrika kaufen.
Traurig, aber wahr. Schlagzeile.
Genau, und das zweite Programm von OpenAI war, sie wollen Teams fördern, die Möglichkeiten finden, Language Models für Cybersecurity zu nutzen, also wie man KI nutzen kann, um ja, digitale Sicherheit zu stärken.
Da stellt sich mir jetzt die Frage, wird KI denn schon andersrum genutzt für Hacking?
Mir ist nicht bekannt, dass es jetzt irgendwie ein Language Model gibt, was Cyberattacken startet. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn daran gearbeitet wird.
Okay.
Gerade von den Regierungen. Ich nehme an, es ist sinnvoll, so schnell wie möglich anzufangen mit der defensiven Nutzung von KI, damit man nicht hinterherhängt.
Ja.
So, und dann gab es einen offenen Brief. Es gab ja schon mal vor einiger Zeit einen, wo viele Leute gefordert haben, dass keine größeren Language Models mehr trainiert werden als GPT-4 aus Angst, dass man erst sich um Sicherheitsbedenken kümmern sollte. Das hatten aber recht prominente Personen wie zum Beispiel Sam Altman und eigentlich alle Führer von großen AI-Laboren nicht unterschrieben. Und jetzt gab es einen offenen Brief, der war deutlich simpler formuliert. Die Forderung war basically einfach, nehmt AI ernst und behandelt es ähnlich relevant wie Klimawärmung, Pandemien etc. Und da konnten sich deutlich mehr Leute darauf einigen. Das haben auch Sam Altman und dergleichen unterschrieben.
Ja, wobei, also da kann man ja eigentlich nicht der Meinung sein, dass das nicht so große Auswirkungen haben kann. Wie
wobei, es gibt einen richtig witzigen Clip von der Sprecherin vom Weißen Haus, wo auf einer Pressekonferenz vor einem Monat oder so ein Reporter gefragt hat, was denn das Weiße Haus dazu sagt, dass KI-Forscher vor Global Extinction, also globale Auslöschung durch KI warnen. Da hat die Sprecherin vom Weißen Haus ihn ausgelacht. Und einen Monat später kam dieselbe Frage und die Sprecherin vom Weißen Haus hat so eine richtig ernste, zweiminütige Antwort gegeben.
Okay, die scheint also im Hintergrund ein bisschen was auf den Sack bekommen zu haben.
Ja, ich nehme an, im Weißen Haus ist einfach klar geworden,
ja,
in dem Monat, dass es doch was wichtiger ist. So, dann lass uns mal zum zweiten großen Event gehen. Das war Microsoft Build. Da hat Microsoft sehr viel vorgestellt über mehrere Tage, was sie vorhaben mit Bing, Windows, ihren anderen Produkten und dergleichen.
Dann erzähl mal, fangen wir am besten einfach mal mit Windows an.
Genau, es gibt ja Copilot jetzt für Edge und
was
für
ist Copilot?
Bing. Diese Leiste rechts in Edge,
ach
wo
so,
du mit quatschen kannst. Und Bing beantwortet dir Fragen und sucht für dich Informationen raus. Und es gibt ja schon länger für die Softwareentwickler da draußen.
Darf ich mal ganz kurz dazwischen grätschen?
Ja.
Du hast gerade auch schon gesagt, mit ChatGPT quatschen. Vermenschlichst du die KI?
Nein, du redest ja wirklich mit dem Ding.
Aber ich weiß nicht, ob ich quatschen zu einer Diskussion oder zu einem, es ist ja keine Diskussion, aber zu einem Gespräch mit einer KI sagen würde.
Na gut. Vielleicht war ich zu umgangssprachlich.
Ja, Max, muss ich mir hier Sorgen machen. Nicht,
dass ich
du verlieb
mich nicht in deinen Computer
eingehst.
Keine Sorge. Ich verlieb mich ja nicht mal mehr in Menschen.
Oh, jetzt wird's aber Debris hier.
So. Genau. Für Entwickler, ihr kennt wahrscheinlich alle GitHub Copilot, also praktisch Language Model, was Code für euch schreibt oder mittlerweile auch Code-Reviews macht und Kommentare schreibt, was nicht alles und Code erklärt. Und Microsoft hat basically gesagt, Copilots für everyone. Es wird Copilot für Windows geben, es wird Copilot für Business-Applications geben, es wurde ja schon länger angekündigt, Copilot für Office-Programme. Sie bieten eine Plattform für Entwickler an, dass die Copilots für ihre Programme entwickeln können.
Und das
Copilots
alles basiert
für jeden.
Auf GPT-4, oder?
Wahrscheinlich. Ich nehme an, sie werden andere Language Models als Hintergrundgehirn anbieten, aber hauptsächlich GPT-4. Und ich glaube, das könnte richtig cool werden. Also gerade die Demo für Windows Copilot sieht so cool aus. Du hast dann praktisch in Windows rechts immer so eine Leiste, kannst mit deinem Computer schreiben und zum Beispiel so Sachen oder auch reden über Spracherkennung und zum Beispiel so Sachen sagen wie schreib eine E-Mail. Das kannst du ja vorher auch schon mit Outlook Copilot. Aber jetzt kannst du halt alles zentral am Rechner machen oder sagen, stell meine Einstellungen in Windows so ein, dass ich mich konzentrieren kann, dann deaktiviert die Benachrichtigungen oder du kannst ihm sagen, er soll deine Fenster sortieren,
könntest
Dateien ordnen.
Ich wollte gerade sagen, du könntest doch wahrscheinlich auch einfach sagen, miste alle meine Dateien aus, die ich nicht mehr brauche oder sowas.
Ja, also ein richtiger Assistent.
Boah, also das ist irgendwie echt cool, weil ich meine, wer würde sich nicht über so einen Assistenten freuen, den du nicht ernähren musst, den du nicht bezahlen musst, den du nicht nett behandeln musst, der dann quasi die ganze Arbeit für dich macht, auf die man selber keinen Bock hat.
Und noch besser, es gibt ja Plugins für ChatGPT, die funktionieren folgendermaßen. Irgendwelche Entwickler, zum Beispiel Wolfram Alpha, haben ja eine Online-Schnittstelle, wo man ihre Software nutzen kann, indem man Anfragen an den Server schickt und eine Antwort zurückbekommt. Und indem man eine einzige Datei da hinzufügt, die praktisch dem Language Model erklärt, wie man diese Schnittstelle zu nutzen hat und dann in ChatGPT dieses Plugin aktiviert, kann ChatGPT praktisch diese Anwendungen nutzen, während es Fragen beantwortet. Also wenn du irgendeine Mathefrage hast, würde ChatGPT dann zum Beispiel die Frage so formulieren, wie Wolfram Alpha das braucht für die Anfrage, kriegt die Antwort zurück und kann dir dann eine Antwort geben, basierend auf Fakten. Oder manchmal kriegt es auch Videos oder Links zurück und kann dann verlinken. Es gibt ganz viele Plugins für Aktien, dass es dir irgendwelche Aktienempfehlungen gibt oder Häuser auflistet oder Bestellungen macht und so weiter.
Gibt es Software dafür, dass eine KI oder ChatGPT konkret jetzt sich irgendwie Aktien für dich managt und versucht, Geld für dich rauszuholen?
Das kannst du einrichten. Zum Beispiel AutoGPT kann sowas.
Das heißt,
aber das ist nicht besonders gut.
Ich wollte gerade sagen, also du könntest im Prinzip sagen, 1000 Euro gebe ich dir, mach was draus und das würde das dann versuchen, oder?
Ja, das haben ein paar Leute gemacht. Es ist nicht so super. Also GPT-4 ist clever, aber es ist noch nicht so mächtig, dass es als eigenständiger Agent irgendwas erledigen kann.
Okay.
Auf jeden Fall diese Plugins, die es bisher nur für ChatGPT gab, hat Microsoft announced, werden zu Bing kommen und auch zu allen anderen Copilots, also Windows Copilot, Office Copilot, Copilots, die andere Firmen entwickeln werden, basierend darauf. Das wird so ein Open System für alle zu nutzen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, während Windows so viel raushaut, ist Apple da irgendwie komplett hinterher, was AI und Ähnliches angeht? Oder sichern die sich auch irgendwie Kooperationen mit GPT oder sowas?
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also Apple als Plattform ist ja eigentlich dafür gemacht. Die haben unglaublich gute,
ja, die sind ja so gut
zusammenhängende Software. Vernetzt, ne? Ja, du hast die Hardware, Software-Stack, du hast alles in einem System. Du könntest eigentlich richtig gut sowas wie einen Assistenten da reinbauen. Aber ja, Siri hat jetzt schon länger kein Update mehr bekommen. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie entweder sich irgendeine Firma suchen wie Anthropic, die Claude entwickelt haben. Das ist ein Konkurrenzprodukt zu ChatGPT, ähnlich gut. Dass die sagen, wir nehmen jetzt richtig viel Geld in die Hand und kooperieren mit denen oder kaufen die Firma sogar auf.
Ja.
Oder Apple hat insgeheim doch daran gearbeitet und vielleicht kommt am Montag auf der WWDC neben dem VR-Announcements auch noch was dazu.
Meinst du, dann kommt nochmal so ein Wait, there's something else?
Ja, ich nehme an, das wird eher das VR-Announcement sein, aber ja, ich hoffe, dass sie zumindest irgendwann was in die Richtung machen, weil es wäre echt eine verpasste Chance für Apple.
Ja. Ja, ich glaube, dann würden die halt komplett von Microsoft outscaled werden irgendwann, wenn die da nicht jetzt auf den Dampfer springen.
Gerade weil Google ja aktuell noch gut mithält. Genau, die Plugins werden cross-Plattform für alle zugänglich. Übrigens auch für andere Language Models, also wenn man irgendwelche lokalen Language Models benutzt, wie Alpaca oder wie sie alle heißen, könnten die auch durchaus diese Plugins nutzen. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das System mittelfristig durchsetzt mit den Plugins.
Ja.
Und es gab einen richtig geilen Vortrag von Microsoft, beziehungsweise von Andre Kapathy. Der hat eine Zeit lang bei Tesla gearbeitet, bei OpenAI und hat sehr viel an GPT-Modellen gearbeitet. Und der hat einen richtig schönen Vortrag gehalten, wo er erklärt, wie ChatGPT funktioniert und so ein bisschen die Geschichte der Language Models, wie es dazu kam. Und ich habe mir gedacht, inspiriert davon, könnte ich eine ähnliche Erklärung geben, nachdem in unserer Testepisode am Anfang meine Erklärung nur so mäßig gut war und wahrscheinlich auch ein bisschen zu technisch für viele Zuhörer, gerade wenn man nicht aus dem Mathe- oder Informatikbereich kommt. Was meinst du, soll ich mal so eine Zusammenfassung geben?
Ja, also ich glaube, das wäre ziemlich sinnvoll.
Ich werde mich so grob an dem Vortrag von André orientieren. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, aber na gut, gehen wir mal durch. Also ganz früher, was heißt ganz früher, vor 10 Jahren, wurden Language Models auch schon verwendet, allerdings in einem sehr kleinen Maßstab. Meistens waren das einfach Trigramme, das heißt, du hast die letzten 3 Wörter betrachtet und dann mit Statistik oder Stochastik geguckt, was ist das wahrscheinlichste Wort, was als nächstes kommt. Zum Beispiel für Autovervollständigung auf Tastaturen, wie man das vom Handy kennt. Oder ich arbeite ja im Bereich Spracherkennung. Wofür man Language Models da benutzt, ist, dass man sagt, das hier sind 3 erkannte Wörter, was sind die wahrscheinlichsten nächsten Wörter, damit man sich dann in der Erkennung auf diese Wörter konzentrieren kann, um die Berechnung ein bisschen schmaler zu machen, damit das machbar ist in Echtzeit. Dass man guckt, was könnte das für ein Wort sein, was die Person gerade spricht, basierend darauf, was das Language Model sagt, was sind mögliche nächste Wörter. Und zu dem Zeitpunkt hat noch keiner damit gerechnet, dass die irgendwie intelligent sein könnten oder dass die irgendwie in der Lage sind, zu denken, zu kombinieren, irgendwas zu machen. Das waren wirklich nur Text Predictions Maschinen. Und in 2017 hat, boah, lass mich nicht lügen, welche Firma war das? Ich meine, es war Google DeepMind oder so. Es war auf jeden Fall nicht OpenAI. Auf jeden Fall hat irgendjemand das Transformer-Paper rausgebracht. Attention is all you need. Darin wurde eine neue Art von neuronalem Netz beschrieben, was besonders gut darin ist, Zusammenhänge zwischen Wörtern zu verstehen. Und zwar unabhängig von der Position dieser Wörter. Früher hat man ja auf die letzten drei Wörter geguckt oder spätere Language Models wie Recurrent Neural Networks haben zumindest immer nur auf vorherige Wörter geguckt und je länger her das Wort ist, desto irrelevanter wurde es für die Prediction. Aber Transformer konnten ihren gesamten Kontext sehen und haben, ja, waren sehr gut darin, Zusammenhänge zwischen den Eingaben zu erkennen und Muster zu erkennen. Und OpenAI hat früh erkannt, dass das sehr nützlich ist für Sprache und hat angefangen, GPT-1 und 2 zu trainieren. Und was da passiert ist, dass diese Language Models, als sie angefangen haben, auf größeren Datenmengen zu trainieren und die Modelle auch größer wurden, also mehr Parameter hatten, dass dann eine Art, ja, Verstehen entstanden ist. Weil um das nächste Wort vorherzusagen, ist es nun mal sehr nützlich, den Inhalt des Textes zu verstehen. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du das Ergebnis einer Gleichung vorhersagen willst, ist es ganz nützlich zu verstehen, wie man rechnet. Das heißt, diese Modelle haben angefangen, Fakten zu lernen und ja, eine Art Modell der Welt zu entwickeln.
Und ab dem Moment haben dann quasi die Menschen auch angefangen, das als Intelligenz zu betrachten, oder?
Ja, zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, aber es war auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis damals. GPT-4, Quatsch, GPT-2 zu dem Zeitpunkt war noch nicht wirklich nutzbar, so wie man ChatGPT jetzt kennt. Zum Beispiel, das war auch der Anfang von, was man jetzt Prompt Engineering nennt. Wenn du GPT-2 damals wolltest, dass es sich als Assistent verhält, musstest du es ja dazu bringen, zu glauben, dass es ein Text vervollständigt. Es wurde trainiert auf Dokumenten dergleichen. Das heißt, es hat sich nicht verhalten wie ein Assistent oder Chatbot, sondern es hat sich einfach verhalten wie eine Autovervollständigung in der Tastatur, nur halt ein bisschen besser. Das heißt, was man damals gemacht hat, ist, man hat einen Text geschrieben. Dies ist eine Unterhaltung zwischen einem Assistenten und einem Menschen. Da hat man gesagt, Question, man schreibt eine Frage, Answer, eine Antwort, Question, dann schreibt man die eigentliche Frage, die man an GPT-2 stellen möchte, dann schreibt man Answer, Doppelpunkt und lässt dann GPT-2 weiterschreiben.
Okay.
Das würde man heutzutage In-Context Learning nennen. Also praktisch GPT-2.
Ja, du gibst dem quasi die Rahmenbedingungen vor, ne?
Genau, du gaukelst ihm praktisch vorher, also sein Dokument vervollständigt, was eine Unterhaltung zwischen einem Menschen und einem Bot darstellt. Das war natürlich nicht so nützlich und das war auch noch nicht besonders gut, aber es hat funktioniert. Zu dem Zeitpunkt waren die Datensets auch noch deutlich kleiner. Also was man gern genommen hat, war Wikipedia. Das ist eine super Quelle, ein paar Bücher.
Ich glaube, du bist der erste Mensch, der sagt, dass Wikipedia eine super Quelle ist.
Es zum Trainieren ist es super. Es
Ja,
ja,
genau, weil da ja jeder Mensch im Prinzip mit reinschreiben kann.
du hast eine recht umfangreiche Datenmengen zu sehr vielen verschiedenen Themen, grammatikalisch und rechtschreibtechnisch meistens recht gut. Und es sind halt sehr viele Informationen, die faktentechnisch zumindest besser sind als der durchschnittliche Text online. Also ich würde jetzt eher Wikipedia vertrauen als Facebook-Posts.
Ja, klar.
Andere gute Datensets zum Trainieren sind zum Beispiel Bücher. Oder wenn man jetzt ein bisschen mehr Logik trainieren möchte, auch einfach Programme, Code von GitHub oder dergleichen. Und Wikipedia hat außerdem den Vorteil, dass es übersetzt wird, das heißt, du hast mehrere Sprachen. Auch wenn GPT-2, glaube ich, fast nur Englisch konnte. Es war noch nicht so multilingual. Und dann kam GPT-3 und GPT-3 wurde deutlich größer gemacht. Und da hat man zum ersten Mal gesehen, wow, wenn wir die Parameterzahl erhöhen und die Trainingsdaten erhöhen, dann passiert da etwas, dann wird es tatsächlich intelligenter und dann entstehen auch Fähigkeiten, die nicht so offensichtlich sind, wenn man am Anfang drüber nachdenkt. Also zum Beispiel so Sachen wie die Tatsache, dass es angefangen hat zu rechnen oder logisch zu denken. Das war nicht sofort klar, dass das passieren würde zu dem Zeitpunkt. Aber man hatte halt immer noch das Problem, dass es einfach nur Text vorhergesagt hat und nicht so besonders nützlich war für irgendwas anderes. Man hat es immer noch mehr als Autovervollständigung betrachtet und es war sehr aufwendig, es in eine Form zu bringen, wo es ja Unterhaltung geführt hat oder es ist sehr oft einfach aus diesem Muster rausgefallen. Es war, sagen wir, kreativer. Es hat sehr vielseitige Antworten gegeben. Aber zum Beispiel bei so Sachen wie Pokémon-Namen ausspucken, war es super und deutlich kreativer als jetzige Modelle zum Beispiel.
Du meinst, es soll neue Pokémon-Namen erzeugen, oder?
Genau. Da war deutlich mehr Varianz in dem Model damals. Aber was ChatGPT so erfolgreich gemacht hat, war die nächste Stufe, die danach da draufgesetzt wurde. GPT 2 und 3 würde man heutzutage ein Base-Model nennen oder ein Pre-Trained-Model. Und was OpenAI dann gemacht hat, das erste Model, womit sie es gemacht haben, war, glaube ich, InstructGPT, war Fine-Tuning. Das heißt, man nimmt ein kleineres Datenset, und zwar kein Datenset vom Internet, sondern ein Datenset, was man spezifisch für diesen Zweck aufgebaut hat, was die Form hat eines Dialogs, das heißt, du hast eine Frage und eine Antwort und wenn möglich nimmst du Fragen und Antworten in genau dem Format, was du dir nachher wünschst. Das heißt, du willst qualitativ hochwertige Antworten, die hohes Sprachniveau haben und möglichst viel erklären und so weiter. Also so wie jetzt ChatGPT antwortet, lässt du Menschen dann Fragen beantworten und nutzt das als Trainingsdatenset, um diese Modelle zu feintunen. Und indem du GPT-3 mit diesem Dialog nochmal nachtrainierst, lernt es, dass es in genau diesem Format antworten soll. Und dann brauchst du nicht mehr dieses aufwendige Prompten, dass es sich verhält wie ein Chatbot, sondern es verhält sich natürlich wie ein Chatbot. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
So, das war praktisch der Beginn von ChatGPT. Und das ist auch der Schritt, an dem die ganzen Open-Source-Models wie Alpaca und Llama und wie sie alle heißen, stoppen. Das ist ein gutes Feintuned-Language-Model, je nachdem, wie gut die Trainingsdaten sind, die du zum Feintunen benutzt oder auch für das Base-Modell, kommen unterschiedlich gute Modelle raus. Du kannst zum Beispiel, letztens hat OpenAI ein Paper rausgebracht, wo sie gezeigt haben, dass du, ja Moment, nee, das kommt in einer späteren Phase, reden wir nachher drüber. Gehen wir erstmal weiter. Dann gab es zwischenzeitlich das Chinchilla-Paper von DeepMind, was gezeigt hat, dass Language Models deutlich mehr Trainingsdaten brauchen, als bisher angenommen. Das heißt, du kannst deutlich mehr Daten reintun, und das Modell wird besser und besser, selbst mit weniger Parametern. So, wir sind jetzt beim sogenannten SFT-Model, also das Fine-Tuned-Model, was sich wie ein Assistent verhält.
Und das ist quasi, welcher GPT-Bot ist das quasi gerade?
Das ist schon ChatGPT.
Okay, noch der erste aber.
Ja, die allererste Variante.
Okay.
Und was OpenAI dann gemacht hat, und das ist die schwierigste Phase, ist Reinforced Learning from Human Feedback. Das heißt, für dieses Feintuning müssten Menschen ja Fragen beantworten für Trainingsdaten. Aber wenn ich dich jetzt frage, du sollst ein Gedicht schreiben, dann hättest du ja relativ große Probleme, ein anständiges Gedicht zu schreiben, oder?
Ich sag mal so, ja.
Genau, das heißt, wenn du zum Beispiel Trainingsdaten für ChatGPT generieren willst, dann willst du einen Dialog haben wie schreibe ein Gedicht über so und so und dann muss der Mensch ja auch ein Gedicht hinschreiben, damit ChatGPT davon lernen kann von dem Beispiel.
Ja.
Das ist für Menschen sehr schwierig und sehr aufwendig, insbesondere wenn es qualitativ hochwertig sein soll. Das heißt, du müsstest Experten bezahlen, dass die auf ihren Gebieten gute Antworten schreiben. Das ist teuer, das ist aufwendig, das dauert zu lange. Aber es ist deutlich einfacher zu diskriminieren als zu generieren. Das heißt, was gemacht wurde, ist, man zeigt Menschen verschiedene Ausgaben von dem Language Model und sagt den Menschen, sie sollen die bewerten. Wenn ich dir drei verschiedene Gedichte zeige, ist es für dich deutlich einfacher zu sagen, das ist gut und das ist scheiße, als selbst dann zu schreiben.
Gutes zu schreiben quasi.
Genau. Und dann erzeugt man ein Datenset von verschiedenen Ergebnissen, die von Menschen bewertet wurden, und trainiert eine neue KI darauf mit diesem Datenset. Und diese neue KI lernt dann so zu bewerten wie Menschen. Das heißt, die neue KI lernt aus deinen Bewertungen von Ausgaben und fängt an, ähnlich wie du zu bewerten. Und mit diesem Reward Model oder Bewertungsmodell kannst du dann ChatGPT trainieren. Das heißt, ChatGPT macht Ausgaben.
Und man hat quasi das andere Model, was dann immer die Bewertung durchführt.
Genau, das andere Model bewertet und basierend auf der Bewertung wird ChatGPT dann nochmal leicht angepasst und verbessert. Und das ist zum Beispiel super, um so Sachen zu machen, wie zu verhindern, dass es irgendwelche beleidigende Sachen schreibt oder irgendwelche gefährlichen Sachen ausgibt, weil du immer diese Sachen runtervoten kannst. Das Reward Model lernt, gefährliche Sachen runterzuvoten. Dadurch lernt ChatGPT nichts mehr zu produzieren, was gefährlich sein könnte. Aber dieser Schritt ist sehr, sehr schwierig umzusetzen und hat auch einige Nachteile, weil du damit ein bisschen die Entropie des Modells zerstörst. Also ChatGPT wird dadurch deutlich weniger kreativ und die Antworten werden deutlich, wie sagt man, monotoner. Also wenn du mit ChatGPT redest, haben die Antworten ja alle schon so ein festes Muster.
Ja, aber ich sag mal so, wenn man, also man muss dem ja schon irgendwie Grenzen setzen, dass er nicht komplett frei Kreativität ausleben lassen kann quasi.
Ja,
weil sonst
also wenn dieser letzte
wird's ja auch ziemlich schnell unkontrolliert, oder?
Genau, also du willst schon kontrollieren. Und wenn du es richtig machst, kann dieser letzte Schritt auch durchaus die Qualität erhöhen und zum Beispiel die Fähigkeiten steigern. Indem du zum Beispiel das Modell dafür lobst, dass es ausführliche Erklärungen gibt, wie es etwas macht.
Das Modell loben, das ist klassische Konditionierung einer AI.
Ja, so funktioniert Lernen.
Ich weiß nicht, ob die Pädagogen sich das früher gedacht haben, dass man das auf eine AI anwendet.
Ja, man muss halt im Kopf behalten, dass Language Models einige Dinge sehr schlecht können. Also ich habe ja am Anfang erklärt, es sagt immer das nächste Wort voraus oder um genau zu sein, das nächste Token, also nicht mal ein ganzes Wort. Das ist übrigens eine gute Erklärung, warum ChatGPT furchtbar ist mit allem, was mit Buchstaben zu tun hat. So, wenn du sagst, wenn du ihn fragst, wie viele A's sind in diesem Satz oder buchstabiert dieses Wort rückwärts, wird ChatGPT fast immer daneben liegen, weil ChatGPT keine Buchstaben sieht, sondern nur Tokens und Tokens bestehen immer aus mehreren Buchstaben.
Würde es, also macht es Sinn in der Entwicklung jetzt darauf zu, die Tokens quasi auf einzelne Buchstaben zu reduzieren oder macht das eigentlich gar keinen Sinn?
Du kannst Transformer mit einzelnen Buchstaben trainieren, dann würde es deutlich besser in solchen Aufgaben, aber erstens ist es dann deutlich teurer die Berechnung, weil wenn jeder Buchstabe als einzelner Token behandelt wird, muss dein Kontextfenster größer werden oder deine Antworten und Fragen werden kleiner. Und Wortabschnitte als Tokens zu haben, hat einen weiteren Vorteil, dass du dem Transformer ja beibringen möchtest, Zusammenhänge zwischen Tokens zu sehen. Und es bringt nicht viel oder es ist schwerer zu lernen, Zusammenhänge zwischen Buchstaben als Zusammenhänge zwischen Wörtern. Also ja, okay, du kannst ja deutlich mehr Logik aus Zusammenhängen zwischen Wörtern rausholen, als wenn ich dir jetzt sage, ja, wenn ich A hab und dahinter kommen zwei Bs und das hat dann die und die Bedeutung. Das ist halt schwieriger zu lernen.
Ja.
Aber es hat auch andere Nachteile, dass du immer nur das nächste Token siehst. Zum Beispiel, was Mensch, wenn wir Menschen Texte schreiben, angenommen, du schreibst jetzt einen Artikel, du fängst einen Satz an, dann merkst du, nee, der Satz ist scheiße, du gehst zurück, dann willst du irgendwas über eine Stadt schreiben, aber du bist dir nicht mehr ganz sicher, was die Jahreszahl war, und schaust nochmal bei Wikipedia nach, um sicher zu gehen, dann schreibst du das runter, liest nochmal drüber, korrigierst, und ChatGPT kann das alles nicht. ChatGPT wurde von deinem Endergebnis trainiert, das heißt, ChatGPT kennt deinen Gedankenprozess nicht, während der Text geschrieben wurde, von dem es gelernt hat. Und es sagt immer nur das nächste Wort voraus. Das heißt, in dem Moment, wo ChatGPT das erste Mal einen Fehler macht in der Antwort, ist es praktisch stuck im falschen Weg. Es generiert weiter und weiter und versucht, irgendwas daraus zu machen. Aber es kann halt nicht korrigieren. Es kann nicht zurückgehen.
Ja.
Und es hat auch keinen inneren Monolog, der das darüber nachdenkt, ob das jetzt richtig war. Es denkt immer nur über das nächste Wort nach. Und auch jedes Token, was es produziert, wird gleich viel drüber nachgedacht. Das heißt, jede Leerzeile, die ChatGPT schreibt, hat genauso viel Processing Power dahinter, wie die Lösung einer komplexen Gleichung.
Das heißt, es wird quasi noch relativ ineffektiv gearbeitet.
Oh ja, super. Es gab einen Forscher, der hat versucht, einen ganz kleinen Transformer darauf zu trainieren, nur Zahlen zu addieren. Und hat dann nachher nachgeguckt und hat versucht nachzuvollziehen, wie der Transformer Zahlen addiert. Und die Addition erfolgt über eine Reihe von trigonometrischen Operationen, die irgendwelche Rotationen im Raum vornehmen.
Was zur Hölle?
Um Addition zu machen. Aber wenn du den Transformer fragst, wird dir ja nicht sagen, dass es das macht. Sonst wird dir halt eine menschliche Erklärung geben, weil es gelernt hat, menschlichen Text zu produzieren, das, was Menschen als Erklärung hinnehmen.
Ja, der soll einfach in Äpfeln und Birnen denken. Das ist doch viel einfacher. Ja,
das ist ein bisschen die Gefahr von diesem Reinforced Learning. Du bringst das Model dazu, so zu schreiben wie Menschen, und es kann dir auch eine Erklärung geben, die dich zufriedenstellt. Aber das hat halt nichts damit zu tun, wie es wirklich funktioniert. Das beste Beispiel ist dieser Professor, der jetzt Stress hat, weil er all seine Studenten hat durchfallen lassen, weil er ChatGPT gefragt hat, ob ChatGPT deren Aufsätze geschrieben hat. Und ChatGPT hat einfach ja gesagt.
Okay, das ist ziemlich lost.
Dieser Trick, dass alle Tokens die gleiche Processing Power bekommen, kann man übrigens auch für sich nutzen. Das nennt man zum Beispiel Chain of Thought Prompting. Das heißt, du willst möglichst die Rechenzeit für irgendeine komplexe Aufgabe verteilen. Wenn du ein mathematisches Problem hast, willst du nicht ChatGPT sagen, gib mir die Lösung, weil dann hat es nur zum Beispiel ein Token Zeit, um das Ergebnis auszugeben. Und die gesamte Rechnung muss innerhalb eines Durchgangs durch das neuronale Netz passieren. Wenn du stattdessen sagst, gib mir die einzelnen Schritte dieser Rechnung und überlege Schritt für Schritt, wie man das löst, dann muss ja das Language Model in jedem Schritt, wo es einen Token generiert, immer nur eine kleine Überlegung machen, einen kleinen Schritt weitergehen.
Dadurch wird das Ergebnis quasi auch besser, oder?
Dadurch wird das Ergebnis 100-mal besser, das ist viel besser.
Aber es dauert wahrscheinlich wesentlich länger, oder?
Ja, die Antwort wird länger, das heißt, die Ausgabe wird was länger, aber Zeit pro Token bleibt die gleiche. Dadurch, ja, gibst du dem Model praktisch mehr Zeit zu denken. Man muss ein bisschen versuchen, dich hineinzuversetzen in das Language Model, um herauszubekommen, wie du es am besten promptest. Du musst halt in dieses Mindset kommen, dass es immer nur das nächste Wort vorher sagt und du möchtest es ihm so leicht wie möglich zu machen, zu einer guten Antwort zu kommen. Zum Beispiel, wenn es eine falsche Antwort generiert und du ChatGPT danach fragst, vor allen Dingen GPT-4 danach fragst, ist deine Antwort richtig, kann es dir meistens sagen, dass die Antwort falsch ist. Ja. Aber in dem Moment, wo es die generiert, ist halt stuck.
Das habe ich tatsächlich aber auch schon mal erlebt. Ich habe den nach Regelwerken gefragt und dann hat er mir gesagt, ja, du musst in das und das Regelwerk reingucken. Es gibt es aber überhaupt nicht. Habe ich geschrieben, ja, das gibt es nicht. Du hast recht, das ist falsch. Und da denke ich mir so, ja, okay.
Genau.
Ist ja gut, dass du das doch weißt.
Ja, da muss man ein bisschen, es ist halt kein Mensch. Es klingt wie ein Mensch, aber es denkt sehr anders und das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man es promptet. Du kannst zum Beispiel, eine ganz einfache Variante ist, du lässt es mehrmals dieselbe Antwort generieren Und wenn zwei oder dreimal dasselbe kommt, dann ist das wahrscheinlich die richtige Antwort.
Ja.
Und noch besser, das ist relativ neu, das Paper, nennt sich Tree of Thought. Das ist ähnlich, wie Menschen das machen. Du lässt das Model mehrere mögliche Antworten generieren, dann fragst du das Modell, welche dieser Antworten das meiste Potenzial hat und welche dieser Gedankengänge er weiterverfolgen möchte. Und dann lässt du ihn basierend darauf weitere Antworten generieren und baust so einen Baum auf, so eine Art Suchbaum, ähnlich wie das bei so Tic-Tac-Toe-KIs gemacht wird, wo man so einen Spielbaum hat und die Antworten durchgeht und Züge durchgeht und guckt, was am besten ist. Also hier so eine Art Gedankenbaum, wo du durchgehst und guckst, welche Überlegungen führen zu Ergebnissen, die richtig sind und die sinnvoll sind. Und das verbessert die Ergebnisse auch extrem.
Ja.
Das ist ja auch aber ähnlich, wie Menschen das machen.
Wenn man alles in so einen Baum aufsplittet, dann hat man zwar wahrscheinlich wieder bessere Ergebnisqualität, wie du gesagt hast, aber das macht ja auch wieder wesentlich rechenaufwendiger, oder?
Genau, und zu dem Zeitpunkt ist ja nicht nur das Language Model, sondern du hast ein ganzes Programm darum herum, was das Language Model promptet, Ergebnisse zu produzieren. Dann musst du die Antworten in einem Baum speichern, in irgendeiner Datenstruktur. Also das ist ja jetzt schon ein komplexeres Programm, von dem wir hier reden. Aber das sind so Ansätze, wo Entwickler zum Beispiel die ChatGPT-API benutzen können und da basierend darauf Programme schreiben können, die deutlich besser und leistungsfähiger sind, insbesondere für bestimmte Anwendungszwecke. Du kannst das kombinieren mit Plugins und Tools, dass das Language Model dazu geforst wird, bestimmte Anwendungen zu googeln oder Ergebnisse und Zahlen zu googeln oder sonst was zu machen. Also das Language Model ist nur das zentrale Gehirn und muss darum herum sehr viel bauen.
Ja.
Ähnlich wie unsere Gedanken ja auch nicht. Also zum Beispiel, wenn ich dich frage, was ist 3 plus 5, kannst du das auch in einem Gedanken machen. Kannst du auch in einem Token lösen. Aber wenn ich dir jetzt ein Integral gebe,
ja gut, dann machst du das
und sage, nicht einmal klick, gib mir die Antwort,
dann
schaffen die wenigsten Menschen.
Ja auch eher auf.
Genau, da machst du ja auch Schritte, wenn du irgendwo daneben liegst, gehst nochmal zurück, eventuell schaust du im Internet nach, wie man einen Rechenschritt macht, dann probierst du hier zwei verschiedene Lösungsoptionen an.
Im Internet gucken musst, das ist doch viel zu easy.
Genau, du Mathe-Genie.
Ja, Mann.
Und du kannst auch andere Sachen machen, das ist jetzt vielleicht für Informatiker interessanter, aber zum Beispiel, es gibt ja Momente, in denen du ein bestimmtes Format für den Output haben möchtest, zum Beispiel LaTeX oder JSON. Irgend so strukturierte Daten oder eine Tabelle. Und zu dem Zeitpunkt weißt du ja, der nächste Token, was das Language Model ausgibt, ist nicht random, sondern es darf nur aus einer Liste von Antworten kommen. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Zum Beispiel.
Achso, du hast quasi eine. Achso, du meinst jetzt, wenn du ein bestimmtes Format haben möchtest, gibst du quasi von Anfang an vor, das Ergebnis kann nur etwas von JSON sein, quasi.
Zum Beispiel HTML. Du hast ja mal HTML programmiert.
Ja.
So, du hast einen Tag, dann schreibst du einen Text, machst ein Leerzeichen und du weißt, das nächste Zeichen, was kommen muss, ist der End-Tag, um Paragraph oder Link oder so zu beenden. So, du weißt, was das nächste Token ist oder du weißt, das nächste Token kann nur das oder das sein.
Ja.
Das heißt, und das kannst du nur machen, wenn du Zugriff auf das Language Model hast oder sehr nah dran bist. Aber was du machen kannst ist, die Ausgabe von dem Language Model ist nicht nur ein Token, sondern eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle möglichen Wörter. Und du kannst sagen, ich schaue mir jetzt nur die Ausgaben an von Tokens, die hier reinpassen. Und dann nehme ich das, was das Language Model am ehesten haben möchte.
Ja.
Das heißt, du kannst es praktisch so eine Art Gerüst geben, innerhalb dem es schreiben kann, oder du kannst sogar, wenn du weißt, was dahin musst, einfach die Ausgabe vom Language Model ignorieren und anstelle des Language Models das Token dahinsetzen und danach das Language Model weiter generieren lassen. Also du nimmst ihm einfach einen Step ab, weil du weißt, was dahin gehört, und dadurch reduzierst du Fehlerquellen und hilfst dem Language Model, in dieser Struktur zu bleiben und ja, Output zu generieren.
Okay, verstehe ich.
AutoGPT ist ja ein Programm, was ChatGPT nutzt, um so einen autonomen Agent zu machen. Und wie das funktioniert ist, es gibt sich selbst eine Liste von Aufgaben und die werden dann wieder als neue Prompts an weitere Instanzen weitergegeben und so weiter. Und die haben auch ein festes Format. Und hin und wieder geht das schief, weil das Language Model ein JSON-Objekt erzeugt, was nicht richtig ist und vom Computer dann nicht verarbeitet werden kann, weil es nicht im richtigen Format ist. Und das kannst du verhindern mit solchen Methoden.
Ja.
Es gibt noch einen anderen Trick, um Language Models besser zu machen. Das ist richtig stumpf. Du kannst einfach schreiben, tu so, als wärst du richtig schlau.
Geil. Okay, das ist irgendwie mega cool.
Aber man muss drüber nachdenken, warum das klappt. Weil wenn du überlegst, es versucht, Text zu produzieren, der logisch ist für die Situation. Also es versucht, Text vorherzusagen. Wenn ich jetzt tue, als wäre ich eine schlaue Person, dann muss ich ja auch gute Antworten geben. Weil die in den Trainingsdaten, die es bekommen hat, waren auch ein Haufen dummer Antworten von dummen Menschen.
Ja,
oder
die werden damit dann quasi rausgeschmissen.
Ja, so ähnlich. Du musst ein bisschen aufpassen. Du kannst natürlich nicht übertreiben, wenn du sagst, tu so, als wärst du ein Mensch mit einem IQ von 2000 und du suchst jetzt im Internet nach IQ 2000, dann sind das meistens irgendwelche Facebook-Posts von Leuten, die sich ein bisschen überschätzen und dann kriegst du wahrscheinlich weniger intelligente Antworten. Aber es gibt so einen Sweet Spot, wo du sagen kannst, tu so, als wärst du Experte für Kernphysik und schreib mir einen Aufsatz über Kernspaltung, dann wirst du bessere Ergebnisse bekommen. Also das sind so Tricks, die man machen kann.
Es sind ziemlich simple Tricks.
Mhm.
Aber wirkt sich das so stark auf das Ergebnis aus?
Nicht stark, aber es ist merkbar.
Okay.
Also es bringt schon was. Auf dieselbe Weise kannst du zum Beispiel, wenn du ihn dazu bringen willst, Plugins zu nutzen. Das heißt, das Language Model weiß nicht, was es kann, was nicht. Aber indem du ihm zum Beispiel sagst am Anfang, du bist sehr schlecht im Rechnen, benutz Wolfram Alpha zum Rechnen, kannst du ihn dazu bringen, dass es das Plugin nutzt, wenn es Rechenaufgaben bekommt.
Ja.
Weil das Language Model selbst weiß nicht, ob es rechnen kann oder nicht.
Okay. Aber damit kann man das dann zumindest schon mal in diese Richtung. Ja, das ist schon cool. Dann hast du ja wieder ein bisschen mehr Einfluss darauf.
Ja, was es noch gibt, um Language Models zu verbessern, das wird aktuell auch viel gemacht, ist, angenommen, du willst ihm Zugang zu großen Datenmengen geben, zum Beispiel deine persönlichen Dokumente oder irgendwelche Gesetzestexte. Ich glaube, das habe ich in einer Folge schon mal erklärt. Du zerlegst den Text in kleinere Abschnitte, berechnest eine Art Vektor, der diesen Text repräsentiert, also die Bedeutung des Textes. Und wenn jetzt eine Frage an das Language Model gestellt wird, berechnest du auch einen Vektor für die Frage, suchst in der Datenbank nach Textabschnitten mit ähnlicher Bedeutung und fügst diese Textabschnitte in den Kontext des Language Models ein, dass es praktisch Informationen bekommt, die relevant sind für die Beantwortung der Frage.
Ja.
Zum Beispiel, du hast eine Frage zu Familiengesetzen und fragst, was mit drei Kindern los ist. Und dann werden die Paragraphen, die dafür relevant sind, in den Kontext des Language Models geladen und dann kannst du dir eine Antwort darauf geben.
Okay, ja, dass es quasi konkreter Bezug darauf nimmt.
Ja, ähnlich wird das ja bei Bing gemacht. Es wird anhand deiner Frage eine Suche gemacht und dann wird in den Suchergebnissen geguckt, was für die Frage relevant ist. Das wird dem Language Model gegeben und dann kannst du darauf basierend deine Frage beantworten.
Okay.
Das heißt, seid nicht wie der Professor und glaubt einfach alles, was ChatGPT sagt, sondern versucht euch ein bisschen da rein zu versetzen, wie das Ding denkt. Dann werdet ihr auch deutlich bessere Ergebnisse bekommen, wenn ihr das Ding richtig promptet und richtig benutzt.
Ja.
Wofür benutzt du ChatGPT so?
Also ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich benutze es relativ gerne, um mir Quellen oder Ähnliches zu beschaffen. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich mache ja relativ viel mit Hydrologie und Hydraulik und so. Und da kann es dann schon mal ziemlich sinnvoll sein, wenn man GPT fragt, wie
welcher Ansatz für die Berechnung ist hier gut? Soll ich das so rechnen? Soll ich das so rechnen? Kannst du mir die Formel dafür ausspucken oder sowas? Da ist das eigentlich ziemlich praktisch für. Und wo ich es gerne für benutze, ist, wenn ich Excel-Probleme habe. Dann lasse ich den gerne mal sagen, yo, schreib mir eine Funktion.
Oh ja,
um
dafür ist richtig das, gut.
Zu automatisieren oder so. Wobei ich da auch manchmal nicht so gut dann mit den Ergebnissen klarkomme, aber funktioniert.
Ja, also GPT-4 ist ja nochmal ein paar Nummern besser, aber gerade für so Programmiersachen.
Ist GPT-4 denn nicht, also ich meine, ich benutze doch GPT-4 sogar, wenn man einfach auf die Website von OpenAI geht, dann nutzt man doch...
Nee, das ist 3.5.
Echt?
Ja, 4 kriegst du nur, wenn du bezahlst.
Okay. Ja gut, dann habe ich, glaube ich, noch gar nicht mit GPT-4 gechattet.
Was leider noch nicht verfügbar ist, Plugins und Browsing ist jetzt in ChatGPT für Plus-Subscriber verfügbar. Was leider noch nicht verfügbar ist, und da freue ich mich richtig drauf, ist der Code-Interpreter. Was OpenAI gemacht hat, ist, es gibt eine Variante von GPT-4, die kann Python-Code erzeugen und der wird dann im Hintergrund ausgeführt und das, du siehst das Ergebnis und du kannst auch Dateien hochladen und damit arbeiten. Das ist zum Beispiel richtig cool, wenn du angenommen, du hast irgendeine Datei mit Daten, die du auswerten möchtest, dann lädst du die hoch, sagst ChatGPT, visualisiere mir die Daten, such nach Ungenauigkeiten, berechne Median und Standardabweichungen.
Aber das funktioniert ja, also was du den zum Beispiel nicht machen lassen kannst, ist, dass er die Diagramme für irgendwas zeichnet, ne?
Ja, aber das geht dann damit.
Ah, okay, das geht dann. Weil ich hatte zum Beispiel auch schon ein paar Mal, dass ich Datenmengen hatte, wo ich die dann zum Beispiel eine Funktion suche, die diese Daten möglichst gut annähert. Und da habe ich die Erfahrung mit 3.5 gemacht, dass der totalen Spürkes ausspuckt.
Genau, und deswegen ist Code-Interpreter so toll, weil was ChatGPT dann macht, ist, es schreibt ein Python-Programm, was die Daten für dich auswertet und Diagramme erzeugt. Und dann hast du immer korrekte Ergebnisse und immer schöne Diagramme. Immer
noch irgendwie das Python-Programm benutzen können, oder?
Nee, eben nicht. Was OpenAI gemacht hat, ist, ChatGPT schreibt den Python-Code und der wird auf deren Servern im Hintergrund ausgeführt, auf deinen Dateien.
Verstehe.
Und du siehst dann das Ergebnis, also nur das Diagramm.
Das heißt, du musst das nicht irgendwie noch aus dem Ausgabefenster rauskopieren in, ich weiß nicht, wie man das mit Python macht, da bin ich ganz ehrlich, in irgendein Verarbeitungsprogramm reindingsen und ausführen lassen.
Genau, das fällt dann weg. Das heißt, selbst wenn du nichts mit Programmieren im Hut hast, kannst du riesige Datensätze auswerten lassen, dir Balkendiagramme oder Verlaufsdiagramme zeichnen lassen, Median berechnen, was auch immer.
Das habe ich, verstehe ich.
Das ist schon sehr, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das wird bald verfügbar. Aber ich nehme an, das ist auch so ein Problem, dass da Hardware bei OpenAI fehlt, wenn die das verfügbar machen für Millionen Menschen. Dann brauchst du ja ein bisschen mehr Rechenleistung im Hintergrund.
Ja, ich glaube, ein bisschen ist untertrieben.
Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir bald ja noch mehr. Also ich glaube, wenn die Nvidia-Hardware da ist, dann kriegen wir günstigere Preise, mehr Language Models, mehr Konkurrenz, mehr Fähigkeiten. Dann kommt Windows Copilot. Also gegen Ende des Jahres werden wir AI für sehr, sehr viel nutzen können. Bild- und Videogenerierung wird ja auch immer besser.
Ja, das habe ich mitbekommen, dass das wurde mir auf YouTube, glaube ich, vorgeschlagen, dass mit AI diese, also ich habe das Video nicht ganz geguckt, aber dass mit AI einfach schon komplette Videos geschnitten werden können und dass das den Prozess viel schneller macht.
Ja. Ja, nicht nur schneiden, sondern auch editieren und alles Mögliche.
Ja, also ich hatte Schneiden und Editieren jetzt als eins betrachtet.
Ja, die Folge ist jetzt auch schon fast vorbei, aber ich will noch ein bisschen Ausblick geben, weil gestern wurde die Meta Quest 3 vorgestellt. Das neue VR-Headset von Meta. Und wir haben ja noch gar keine Folge zu Metaverse oder VR oder so gemacht. Ich würde sagen, die nächste Folge, weil ja auch am Montag, also für die Zuhörer, wir nehmen gerade am Freitag vor der WWDC von Apple auf. Und am Montag, ist das Event von Apple, wo die ihr VR-Headset und ihre VR-Software vorstellen. Also für euch ist das jetzt schon passiert, aber für uns würde ich sagen, wenn das am Montag vorbei ist, machen wir mal eine Folge darüber.
Ja, ich muss nur direkt schon mal sagen, ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das nächste Mal wieder kann. Momentan ist eine ziemlich stressige Phase arbeitstechnisch.
Ja, ich glaube, Florian hatte auch Lust auf das Thema, also vielleicht macht der mit mir die VR-Folge. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was Apple macht. Also ich glaube, Apple hat das Potenzial, ein sehr gutes Produkt rauszubringen, auch wenn der Preis wahrscheinlich absurd wird. Also ich habe Gerüchte gehört von $3,000.
Für die VR-Brille?
Ja.
Boah, okay, also das...
Ich habe allerdings auch gehört, dass sie ein oder mehr oder zwei M2-Chips da reingebaut haben. Wenn das stimmt, dann hat diese Brille mehr Rechenleistung als ein Laptop, manche, ne? MacBooks.
Ja.
Und dann kann das Ding selbst ohne PC schon eine sehr geile Grafik haben. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wirkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die ganze VR-Industrie sehr davon profitiert. Metaverse war ja jetzt auch durch AI so ein bisschen tot. Also wurde nicht mehr viel drüber gesprochen. Aber die Branche ist ja immer noch sehr aktiv und es wird sehr viel gemacht. Aber da reden wir dann in der nächsten Folge drüber.
Ja, genau.
Ja, du hast heute nicht so viel zu erzählen. Ich habe sehr viel gelabert, aber...
aber gut, du warst ja auch derjenige, der sich mit den ganzen News auseinandergesetzt hat.
Ja.
Da wäre es ja wenig sinnvoll, wenn ich da irgendwas sage, was dann falsch ist oder so.
Es gab noch so viele coole andere Sachen, die passiert sind. KI, um neue Antibiotika zu entwickeln, kam in den letzten Wochen. Ein Forschungsteam hat GPT-4 dazu genutzt, Minecraft zu spielen. Und das war ultra gut im Minecraft-Spielen. Gab so viele tolle Paper, die rauskamen. Aber ja, wir haben nicht für alles Zeit. So, gut. Dann vielen Dank.
Ja, klar, gerne. Und ich würde sagen,
bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.